Community. Das sind unsere Geschichten.
Wir sind heute bei David Misch. Er ist seit diesem Sommer Professor für Energy Geosciences. Herr Professor, vielleicht erzählen Sie uns einmal kurz von Ihrem Lebensweg. Wo sind Sie aufgewachsen? Wo sind Sie in die Schule gegangen? Wie sind Sie auf die Montanuniversität gekommen?
Ja, als erstes einmal herzlich willkommen und freut mich, das Gespräch führen zu dürfen. Die Professur ist noch ganz frisch, insofern für mich auch noch neu, der Professorentitel. Ist eine große Ehre für mich. Ich bin mittlerweile wahrscheinlich schon fast ein bisschen ein Leobner Urgestein, weil ich schon seit 20 Jahren da bin, bin aber gebürtiger Wiener. Bin in Wien in die HTL gegangen für Kunststofftechnik am TGM im 20. Bezirk, dort maturiert und bin eigentlich mit ganz anderen Karriereplänen nach Leoben gegangen, nämlich in die Werkstoffwissenschaft hat es mich gezogen. Habe dann im ersten Studienjahr eigentlich erst in Leoben die Geowissenschaften kennengelernt und mich dann dafür so interessiert, weil ich sehr naturverbunden bin, gerne in den Bergen unterwegs bin und so weiter, dass ich dann Gebrauch gemacht habe von dem Umstiegsrecht quasi im ersten Studienjahr und bin dann auf die Geowissenschaften gewechselt und habe es bis heute nicht bereut. Also bin seit 2006 Geowissenschaftler in Leoben und eben bis jetzt in Geowissenschaften sehr verbunden und freue mich darüber, quasi auch diese Entscheidung getroffen zu haben, dann im Studium noch einmal zu wechseln. Also kann es nur jedem nahelegen, dass auch in Leoben, da gibt es so viele Möglichkeiten, dass man sich wirklich umorientieren könnte, wenn man was noch Besseres findet im Studium.
Das heißt, du hast Diplomstudium bei uns in Leoben gemacht und dann aber gleich anschließend auch das Doktorat, oder?
Genau, also ich bin, wie gesagt, seitdem in Leoben geblieben. Diplom in Leoben, also das Masterstudium in Leoben absolviert und dann das Doktorat. Dann war ich als Postdoc an der RWTH Aachen für ein Jahr, aber ansonsten eigentlich immer in Leoben, genau, bis zur Habil. Und dann 2 Jahre nach der Habil ist dann die Professur, also die Berufung quasi erfolgt auf diese Professur.
Und diese Professur heißt ja Energy Geosciences. Vielleicht erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern, was da dahinter steckt.
Genau, also wir sitzen jetzt eigentlich am Lehrstuhl für Erdölgeologie. Mein Mentor, würde ich jetzt einmal sagen, ist ein großer Erdölgeologe, der Herr Professor Sachsenhofer, der in 2,5 Jahren ungefähr in Pension gehen wird. Und die Idee war einfach, hier an diesem Lehrstuhl schon anzufangen, quasi jetzt abseits der traditionellen Öl- und Gas-Geowissenschaften einfach einen Energiebezug herzustellen. Also wir wissen alle, wir haben ein CO2-Problem, wir haben ein Klimaproblem. Es kann wahrscheinlich jetzt in Zukunft nicht nur über Öl und Gas mehr laufen, unsere Energieversorgung. Und da gibt es einfach ganz viele spannende Themen von der Geothermie über die Gasspeicherung, Wasserstoffspeicherung, Wasserstoffgewinnung, Wärmespeicherung und so weiter. Und diese neue Professur soll jetzt quasi ein bisschen so gleich den Bogen spannen in andere Bereiche der Energiegeowissenschaften, weil sehr viel von unserer Energieversorgung, was viele vielleicht gar nicht so wissen, absolut eng mit Geowissenschaften oder auch mit Erdölgeologie verknüpft ist. Also man braucht dasselbe Wissen, das man für eine Ölbohrung braucht, auch für eine Geothermiebohrung. Und da komme jetzt ich mehr quasi ins Spiel als Add-on zu diesem bestehenden Lehrstuhl. Und später soll natürlich dann der Fokus auch immer mehr in diese neuen Richtungen gelegt werden.
Das heißt, es gibt jetzt große Zukunftsthemen sozusagen, die Sie jetzt da angesprochen haben. Was würden Sie jetzt da besonders herausstreichen? Was wird da am Lehrstuhl jetzt oder bei dieser neuen Professur jetzt besonders wichtig sein?
Also ich würde mal sagen, was mich besonders interessiert, ist die Speicherung. Wir beschäftigen uns sehr stark mit Barrieregesteinen. Also funktioniert das CO2 zum Beispiel im Untergrund für lange Zeit zu lagern? Funktioniert das Wasserstoff zu speichern? Solche Themen sind stark im Fokus. Was auch stark im Fokus ist, ist die Geothermie. Also das ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich eben als Wiener auch sehe, dass jetzt dieses ambitionierte Geothermie-Wien-Projekt hochgefahren wird, wo wir zum Teil auch schon in der Vorsondierung involviert waren über meine Arbeitsgruppe. Und wie gesagt, da kann man halt wirklich das Wissen, das ich persönlich auch jetzt traditionell in der Erdölgeologie gelernt habe, perfekt umsetzen, weil einfach die Evaluierung von so einem Geothermie-Reservoir ziemlich ähnlich läuft. Und ich halte die Geothermie jetzt als eine der Energiehoffnungen. Was natürlich auch klar ist, ist, wir sind noch immer in Öl und Gas beheimatet. Also ich würde diesen Zweig jetzt da nicht abschreiben. Ich glaube, dass das als Übergang für die nächsten Jahrzehnte sicher noch hochrelevant sein wird, effizient mit geringem Kohlenstofffußabdruck quasi Öl und Gas zu produzieren. Also auch da sind wir in vielen Projekten drin. Wie kann man das effizienter, sauberer produzieren und das würde ich jetzt auf keinen Fall aufgeben, aber ich würde sagen, Speicherung und Geothermie sind jetzt so meine neuen Zielgebiete, wo ich mich am meisten wahrscheinlich darauf fokussieren würde.
Vielleicht noch kurz zum Thema Speicherung. Speicherung geht es da darum, dass man in aufgelassenen Lagerstätten Gas speichert oder Wasserstoff speichert oder sind das irgendwelche künstlich erbauten Speicherkapazitäten?
Genau, das ist eine wichtige Frage. Also in meinem Fall mehrheitlich wirklich aufgelassene Öl- und Gasfelder. Also das ist halt unsere Expertise. Es gibt schon Kavernenspeicherung auch. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade ein Projekt in Anbahnung mit den Salinen, die halt Salzkavernen haben und da könnte man eventuell auch andenken, Speicher jetzt zum Beispiel für die Eigenenergie, die die Saline braucht, ob es jetzt Methan oder Wasserstoff ist, in Zukunft sei dahingestellt, anzudenken. Also im Grunde geht es darum, genau alte Reservoirs, alte Lagerstätten, die ausgefördert sind, zu nutzen. Beim CO2 gibt es dann andere Möglichkeiten, da kann man auch alte Lagerstätten nutzen. Dann gibt es noch verschiedene andere geologische Formationen, die dafür geeignet wären und die vielleicht sogar noch wichtiger wären. Also ich denke jetzt an Aquifere, die man nicht für Trinkwassergewinnung nutzen kann, wo dann zum Beispiel CO2-Endlager daraus entstehen können, die dementsprechend große Volumina haben. Und auch da sind wir in der Forschung Gott sei Dank relativ weit vorn in Österreich.
Das bedeutet, für die zukünftigen Studierenden bei uns an der Montanuniversität ist ja das ein ganz neues Gebiet sozusagen und die sind da up to date in dem Bereich.
Genau, also ganz konkret halte ich eine Vorlesung mit einem Kollegen von der OMV gemeinsam, der dort federführend in der Geothermie und in der Wärmespeicherung tätig ist. Die nennt sich Geoenergy Trends and Innovations. Und es ist tatsächlich so, dass wir Dinge, die in der Firma quasi gelernt werden, Monate später dann den Studierenden zur Verfügung stellen können. Also wirklich quasi ja, ganz neues Wissen aus den Firmen quasi dann in der Vorlesung aufarbeiten, wo ich selbst teilweise noch sehr viel lerne von den Kollegen, die das halt ausarbeiten müssen in der Firma, in der OMV. Und ja, ist extrem spannend, weil es einfach keine Kochrezepte gibt, die es halt für Öl und Gas schon seit Jahrzehnten gibt. Gibt es halt teilweise für diese neuen Technologien nicht. Das heißt, man muss sehr offen sein und sehr flexibel und Sachen dazu lernen. Da gibt es einfach teilweise keine Schema-F-Lösungen. Und ich glaube auch dementsprechend interessant ist es dann für die Studierenden, in diesem Fach tätig zu sein, weil es einfach extrem viele Geowissenschaftler und Geowissenschaftlerinnen brauchen wird, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten, um diese Herausforderungen anzugehen.
Und haben Sie so ganz konkrete Pläne jetzt zum Beispiel für die Lehre, für die Studierenden, was Sie umsetzen wollen? Ich meine, die eine Vorlesung haben Sie schon genannt, gibt es da noch andere Methoden oder Sichtweisen, was Sie einführen möchten?
Um ganz ehrlich zu sein, ich bin jetzt sicher nicht der Vorzeige-Innovative-Teacher, also da muss ich selber sicher mich auch noch weiterbilden. Wo ich, glaube ich, relativ innovativ bin, ist, dass ich wirklich schaue, dass ich Abschlussarbeiten ganz stark dann in Zusammenarbeit mit Firmen, mit neuen Forschungsprojekten, also wirklich den Studierenden die Möglichkeit geben, gleich reinzuschnuppern in diese Themen, wirklich eng mit uns zusammenzuarbeiten, dass man auch versteht, warum man was lernt und wie man das dann umsetzen kann, dass man das auch mehr in die Vorlesungen schon reinbringt, die eigenen Ergebnisse dort vorstellt, weil es, glaube ich, einfach wichtig ist. Also Beispiel von mir als Studierender habe ich die Lehrenden immer wahrgenommen, als der macht wahrscheinlich hauptsächlich oder die macht hauptsächlich Lehre vermutlich und ich habe den Rest eigentlich nicht wahrgenommen über große Teile meines Studiums und in meiner Wahrnehmung jetzt im Beruf ist natürlich die Forschung und die Projekte, die wir abwickeln, ein Riesenteil unserer Arbeit und ich glaube, diesen Teil muss man mehr übersetzen jetzt quasi in die Lehre und wirklich die Ergebnisse auch zugänglich machen in der Lehre. Also ich glaube, da bin ich relativ modern, nichtsdestotrotz neue Methoden, genau, da gibt es wahrscheinlich andere, die sich das mehr auf die Fahnen geheftet haben. Wir versuchen das so gut wie möglich umzusetzen in Zukunft, aber habe ich sicher noch Verbesserungspotenzial in der Hinsicht.
Und wenn wir noch kurz auf die Forschung zurückgehen, haben Sie da irgendwie vor, gewisse Investitionen zu machen? Wollen Sie neue Apparaturen anschaffen? Gibt es irgendwie neue Analysegeräte?
Genau, also wir haben jetzt eine Laborbeteiligung gerade uns eingekauft an der Universität Wien für ein NMR-Spektrometer, Nuclear Magnetic Resonance, also ist im Grunde wie ein NMR-Gerät, das man halt in der Medizin auch kennt, wo wir Porenstrukturen von Gesteinen sehr hochauflösend auflösen können, auch was in den Poren drin ist, also eben Speicherfluide erkennen können. Das ist jetzt einmal eine moderne Investition, sage ich jetzt einmal. Die Rasterelektronenmikroskopie liegt mir persönlich sehr am Herzen. Da haben wir eine Beteiligung mit dem Lehrstuhl für Metallkunde realisieren können, schon vor einigen Jahren. Und das wird sicher weiter ausgebaut werden. Ich habe den großen Luxus, dass eben der Lehrstuhlleiter quasi jetzt in dieser Übergangszeit schon sehr stark in diese neuen Felder investieren möchte und wir das wirklich gemeinsam gut umsetzen können. Also es wird sicher noch einiges mehr kommen in Richtung organische Geochemie und so weiter, aber das waren jetzt quasi diese bildgebenden Verfahren oder diese hochauflösenden Verfahren, wo man Porenräume in Gesteinen gut charakterisieren kann. Das war jetzt quasi der erste Schritt, das auszubauen.
Ja, da haben Sie ja einiges vor und ich bin gespannt, wie das dann weitergeht mit den Studierenden. Die werden das sicher mit voller Euphorie alles aufnehmen. Vielleicht kommen wir noch ganz kurz zu Ihrem Privatleben. Sie sind ja bekannt als Spitzensportler, wenn ich so sagen darf. Vielleicht erzählen Sie uns kurz, Sie sind ja zum Beispiel Race Across America mitgefahren und haben da einige Erfahrung in dem Ultracycling-Bereich.
Genau, also das ist vielleicht auch eine Sache, die ich mitbringe, dass ich versuche halt, also wir haben zum Beispiel jetzt gerade wieder einen Workshop am USI geplant für den Herbst, wo ich halt über Physis und Psyche im Sport dort vortragen werde mit einem Allgemeinmediziner, der ein guter Freund von mir ist. Das versuche ich auch irgendwie ein bisschen vorzuleben, diese Einstellung aus dem Sport halt auch in die Wissenschaft mitzunehmen und generell ins Berufsleben und glaube, das ist auch was ich vielleicht bieten kann, neben meiner fachlichen Expertise, dass ich da vielleicht ein bisschen inspirieren kann, eben Herausforderungen richtig anzugehen und so weiter. Also konkret genau war ich selber im Ultracycling tätig. Das ist natürlich lang vorbei, also aktiv, die aktiven Zeiten liegen lange zurück. Bin aber nur immer so, dass ich jetzt zum Beispiel heuer schon 4 80-Kilometer Läufe jetzt einfach für mich persönlich absolviert habe. Meistens gehe ich dann irgendwie um 8 am Abend los, ziehe meine Laufschuhe an und laufe dann die ganze Nacht und laufe halt irgendwo hin und versuche halt irgendwie so kleine Abenteuer am Wochenende zu erleben. Und aus meiner Sicht ist das immer eine sehr reinigende Erfahrung. Also viele Probleme, die im Kopf kreisen und für die man keine Lösungen findet, findet man dann halt auf diesen Läufen oder Radtouren. Und das war früher schon so und das nehme ich noch immer als sehr bereichernd wahr, dass ich das am Wochenende weiterhin quasi für mich als Stressventil und auch als, wo ich Lösungen finde für Probleme, die vielleicht jetzt im Büro entstehen. Genau, also das kann ich nur jedem empfehlen, sich ein bisschen in der Bewegung den Ausgleich zu suchen.
Das ist also Ihr Tipp für uns Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man, wenn man gestresst ist, in die Natur geht und sich bewegt.
Genau, also ohne jetzt jemanden bekehren zu wollen, aber ein paar Stunden weniger hinterm Bildschirm und mehr in der Natur helfen dann vielleicht auch effizienter im Berufsleben zu sein. Genau, aber muss natürlich jeder oder jede für sich selber dann die Zeit dafür finden, das ist eh klar.
Ja, dann sage ich vorerst einmal danke fürs interessante Gespräch und wünsche Ihnen in Ihrem neuen Aufgabengebiet alles Gute.
Ich sage danke und ich freue mich auf die weitere Arbeit. Danke.
Montan-Universität Leoben. Alles außergewöhnlich.